In der heutigen Folge sprechen wir natürlich über die Entwicklung im Nahen Osten und den aktuellen Einfluss auf den Kapitalmärkte. Außerdem berichten wir von sehr guten Zahlen eines mitunter unbekannten amerikanischen Tech-Giganten und dem Kranich aus Berlin. Darüber hinaus rühren wir die Werbetrommel für unseren Nachhaltigkeitspreis 2026.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
René Aguilar
und André Bünker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, André, und auch heute am Dienstag, den 10.03.2026, geht's wieder rein in eine neue Folge Märkte kompakt. Übrigens heute der Super Mario-Tag. Super Mario kennst du, ne?
Super Mario kenne ich, na klar.
Wir haben einen Auszubildenden gerade hier im Raum sitzen, gucken, ob er nickt. Super Mario kennt er.
Ja.
Hast du früher bestimmt auch auf deiner Konsole gespielt, André, oder?
Ja, doch, ja. Auf jeden Fall.
Ja, ob es eine super Woche wird, das wird sich zeigen. Wir haben doch schon wieder einige Themen auf der Platte, wo wir in den nächsten Minuten einmal für Sie drauf eingehen. Dennoch schauen wir erstmal zurück in den Rückspiegel und auf die bekannten Indizes, die Performance der letzten Woche. Den mehr als bescheidenen Wochenstart haben wir ja in der letzten Woche schon angedeutet. Die Talfahrt sollte jedoch weitergehen. Der DAX hat in der letzten Woche unterm Strich 6,7% verloren und fiel von knapp 25.300 Punkten auf 23.591 Punkte. Gestern wurde sogar die 23.000-Punkte-Marke getestet, sind leicht runtergefallen, kam dann aber nachher noch zum Rebound. Wie gesagt, im Tagesverlauf sollte es sich dann wieder ein Stück weit nach oben drehen. Auf die Gründe, André, gehst du gleich nochmal ein. Schau nochmal in die USA, da sah es etwas freundlicher aus. Beim S&P 500 stand hier ein Minus von nur 2,02%. Beim technologielastigen Nasdaq noch knapperes Minus 1,27%. Interessant hier für Euro-Anleger waren beim Nasdaq sogar ein leichtes Plus zu verdienen in der letzten Woche, der Euro im Vergleich zum US-Dollar auf Wochenbasis 1,7% verloren hat. Also dementsprechend für Euro-Anleger sogar akzeptable Performance in den USA. Safe Haven
kennt man gar nicht mehr, ne?
Safe Haven US-Dollar Fragezeichen, glaub eher nicht, ne? Aber ja, müssen wir mal drauf abwarten, wie es jetzt verläuft. Wir haben schon gesehen, dass es Favoritenmärkte gibt und Märkte, die eher mal abverkauft wurden. Dementsprechend vielleicht mal ganz kurzer Blick nach Asien. Wenn man sich dort den Nikkei anschaut oder den südkoreanischen Kospi, stehen dort Verluste in der letzten Woche auch von 5-6% in den Büchern. Ich glaube, hier sieht man insgesamt schon, welche Märkte dann am sensitivsten auf entsprechende Entwicklungen im Iran reagieren. Stichwort Energieabhängigkeit. André, du ordnest die Entwicklung der letzten Tage mal für uns ein.
Auf jeden Fall. Und da war ja wieder einiges geboten.
Ja.
Wobei, vielleicht würde ich zuerst nochmal auf die volkswirtschaftlichen,
die so ein bisschen untergehen gerade, ne?
Die wirklich untergehen, ja. Aber es gab halt volkswirtschaftliche Zahlen. Am vergangenen Mittwoch wurde der Einkaufsmanager-Index für den Dienstleistungssektor gemeldet. Dieser lag bei uns in Deutschland, ne, lag bei 53,5, weiter in einem positiven Bereich und dazu noch über den Prognosen, also mal ein positives Ergebnis auf der konjunkturellen Seite. Hingegen die Zahlen zur Beschäftigung in der USA, die am Freitag veröffentlichten Zahlen zum US-Arbeitsmarktbericht, die fielen schwächer aus als erwartet. Statt der prognostizierten Zuwächse von 55.000 Stellen wurden 92.000 Arbeitsplätze abgebaut. Also da eher nicht so gute Vorzeichen, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht. Aber du hast es gerade schon gesagt, diese volkswirtschaftlichen Rahmendaten, die werden im Moment doch den anderen Themen untergeordnet.
Ja. Leider ist es so.
Das ist das so, genau. Und überlagert werden sie halt von den Daten oder Meldungen aus dem Nahen Osten, beziehungsweise der Berichterstattung zum Iran oder zum Ölpreis.
Stichwort Energie, ne?
Energie, also, und letztendlich
gerade alles, ne?
Ja, ist im Grunde so der Taktgeber für die Anlageklassen. wie sich die im Moment letztendlich da auch positionieren. In der letzten Folge hat Christoph noch die möglichen Szenarien, oder ihr wart zusammen im Podcast, die möglichen Szenarien aufgezeigt und deren Wahrscheinlichkeiten eingeordnet. Grundsätzlich hat sich bisher an unserem Basisszenario, also einer zeitnahen Entspannung der Lage, noch nichts geändert. Auch wenn die Berichterstattung sich eher verschlechtert hat, beziehungsweise auch in Teilen sehr unterschiedlich und volatil.
Gehst bestimmt gleich noch drauf ein, zumindest mal bis gestern Nachmittag
hat es sich verschlechtert. Ne?
Genau.
Ja, neben der Schließung der Straße von Hormuz wurde von Angriffen auf Ölinfrastruktur berichtet, Bombardierung iranischer Öllager. Am Sonntag hat dann der iranische Expertenrat Mojtaba Khamenei, das ist richtig, Khamenei, zum neuen obersten Führer ernannt.
Der
Sohn des vor einer Woche getöteten bisherigen Führers, Ayatollah Khamenei, war zunächst von US-Präsident als inakzeptabler Nachfolger bezeichnet worden. Und auch der israelische Außenminister kommentierte es so, dass der ein weiterer Tyrann, der seine Brutalität des Regimes fortsetzen würde.
Irgendwie auch relativ martialisch dann, ne, mit einer Zielscheibe dann
auch versehen sofort. Und das deutet ja nicht auf Deeskalation hin.
Ja.
Diese Entwicklungen haben die Wahrscheinlichkeit der anderen Szenarien, also der Eskalationsszenarien und der damit verbundenen Auswirkungen auf die Kapitalmärkte letztendlich dann auch wahrscheinlicher gemacht. Und in Reaktion auf diese Berichte, Angriffe, Öllager, Schließung, Straße Hormuz, ist natürlich dann der Ölpreis wieder in den Fokus gerückt und der Preis für die Sorte Brent, die habe ich ja jetzt mal angeguckt. Auch WTI hat, ich glaube, in der letzten Woche den stärksten Anstieg seit Aufzeichnungen gesehen.
Seitdem es die Futures gibt.
Ja, genau. Naja, und Marke Brent ist jetzt in der letzten Woche oder zu Wochenbeginn jetzt auf über 100 US-Dollar angestiegen. Und dieser Preis, der preist schon eine potenziell längere Schließung der Straße von Hormuz und damit auch eine verbundene Reduzierung des global verfügbaren Ölangebots ein.
In der Spitze waren wir, glaube ich, bei 119 US-Dollar,
ja,
ne?
Genau. Ja. Jetzt sind wir so um die 100 wieder.
Genau.
Aber da ist schon sehr hoher Pessimismus im Ölpreis gerade eingepreist. Aber auch die Gaspreise, die europäischen Gaspreise stiegen in der vergangenen Woche um über 60%, auch wenn die direkten Energieimporte aus dem Nahen Osten für Europa eher gering sind, wird durch diese global vernetzte Preismechanik das an den Märkten auch überlagert.
Aber ich gucke gerade nochmal rein, jetzt hier wirklich Stand der Aufnahme, sind wir sogar im Vergleich zu vor 24 Stunden 7% unten, brennt bei 91. Ne?
Ja, knapp drunter wieder, genau.
Richtig, ja.
Am Wochenende kündigten Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate an, die Ölproduktion aufgrund der de facto Schließung der Straße von Hormuz zu drosseln. Mhm. Auch das ist natürlich noch mal was mit einer Relevanz. Ich glaube nicht, dass das dann, wenn jetzt gedrosselt wird, auch per Knopfdruck dann wieder hochgefahren werden kann. Auch das ist ein längerer Prozess, der sich auswirken wird oder vielleicht auch Bremsspuren hinterlässt. Und zuvor wurde auch die Ölförderung im Irak schon auf 60% der Kapazitäten reduziert.
Ja, die Lager sind alle voll. Ne? Ja. Straße von Hormuz ist faktisch
kommt
zu.
Kommt nichts raus.
Kommt nichts raus. Dementsprechend, klar, muss gedrosselt werden.
Muss gedrosselt werden. Ne? Naja, und infolge dieser Entwicklung haben gerade die Länder sehr sensibel darauf reagiert, die einen hohen Energieimport oder wie Europa grundsätzlich haben, beziehungsweise einen hohen Energieimport, gerade aus dieser Krisenregion. Und da gehören China dazu, Indien, Südkorea, Japan, die gerade aus dieser Region sehr viel Energie importieren.
Ja, deswegen sieht man genau das, was ich gerade im Rückblick gesagt habe. Ne? Die Länder, die halt maximal energieintensiv unterwegs sind, wie Deutschland, wie Europa insgesamt, wie dann der asiatische Bereich, der gibt dann ab, der wird dann abverkauft, auch an den Märkten. Ne?
Genau, da reagiert da maximal sensibel drauf auf diese Meldung, genau. Aber auch die europäischen Inflationserwartungen stiegen an. Der Markt preist mittlerweile 2 Leitzinserhöhungen der EZB in diesem Jahr wieder ein.
Passt vielleicht da ganz, ganz gut zu, wenn ich jetzt mal auf die Zinsen blicke der letzten Woche. Da ist die 10-jährige Bundesanleihe von 2,70 auf 2,86 gestiegen. Also da sieht man genau diese Auswirkung schon, dass das dann eingepreist wird. Ja,
genau. Genau, und aber du hattest es gerade auch angesprochen, auch gestern ist dann wieder was Neues passiert. Es gab mal wieder ein Shift an den Märkten.
Schon ein extremer Shift.
Relativ deutliche Veränderung. US-Präsident Trump sieht den Krieg gegen den Iran als weitgehend entschieden an. Außerdem kündigt er an, bestimmte Ölsanktionen auszusetzen, ohne die im Detail zu benennen. Kurz danach ist der Ölpreis, also hat er sehr deutlich reagiert, ist gefallen, aber auch die Aktienmärkte, da sehen wir jetzt wieder positive Vorzeichen.
Genau, der DAX hat dann nur bei knapp minus 1% geschlossen, die amerikanischen Indizes waren sogar relativ deutlich, bei über 1% im Plus.
Ja, die Asiaten in der Nacht, Japan plus 2,5%, genau. Südkorea plus 6%, China plus 2%.
Da sieht man schon auch, wie dynamisch dann diese Situation ist. Ne? Das kann dann relativ schnell, wenn es dann für beendet erklärt wird, auch wieder alles nach oben gehen. Je länger die Situation halt so verzwickt ist, wie sie ist, wird man halt auch die Auswirkungen im Negativen spüren. Ne?
Genau. Aber auch der Iran bzw. die Revolutionsgarden haben sich zu Wort gemeldet. Die Entscheidung über ein Ende des Krieges mit den USA und Israel liege ausschließlich beim Iran, sagen die. Ja. Also die möchten die sein, die letztendlich da, also ist auch ein weiteres Kräftemessen.
Geht ja wie immer auch in so einem Konflikt darum, gesichtswahrend aus der Nummer rauszukommen. Irgendwo, dass jeder als Gewinner rauskommt. Ne? Und das sind die Iraner gerade nicht und da muss halt auch eine Lösung gefunden werden.
Ja. Dementsprechend ist, glaube ich, weiter ein Fahren auf Sicht, die favorisierte Herangehensweise an das ganze Thema. Die Szenarien einer längerfristigen Beeinträchtigung durch eine instabile Lage dort in der Region ist weiterhin denkbar, aber auch eine Eskalationsspirale ist nach wie vor nicht auszuschließen, ja. Ne? Wenn auch mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit versehen aktuell. Und daher, das was, glaube ich, im letzten Podcast
100 Mal kam.
Diversifikation.
Ja, also, ich glaube, das ist das A und O. Ne? Ja. Weil wir haben es auch in den letzten Jahren, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, Sie kennen es ja auch aus den letzten Jahren, Jahrzehnten, wenn sich solche Konflikte dann mal wieder relativieren und irgendwo Frieden ist oder eine Lösung da ist, dann gehen die Märkte auch ganz schnell wieder nach oben. Und wenn man diese Tage dann verpasst, wäre es halt auch nicht gut. Heißt, komplett aus den Märkten rauszugehen, aus unserer Sicht auch schwierig. Mhm. Wie gesagt, man verpasst die besten Tage dann und es geht dann um die Diversifikation. Andere Anlageklassen mit reinnehmen, andere Regionen, Branchen, also genau. Die Diversifikation.
Ja, so viel vielleicht nochmal ganz kurz aus der Region.
Genau, Diversifikation, dann bin ich halt auch schon beim Gold. Gold konnte in der letzten Woche auch nicht unbedingt zulegen, also auch da gab es dann, hat Diversifikation jetzt nicht unbedingt geholfen, zumindest wenn man Gold beigemischt hat. Die Feinunze gab $100 ab, lag 1,98% im Minus. Vielleicht gab es da auch mal dann kleinere Gewinnmitnahmen in der Schwäche, dass andere Löcher gestoppt wurden, weiß man nicht. Ne? Aber ich meine, bei dem Run.
Auch der stärkere Dollar ist ja jetzt nicht unbedingt positiv für Gold. Ja, ne? Ja.
Steigende Zinsen dann gegebenenfalls, wenn das gespielt wird, spricht das dann nicht für Gold, aber wir befinden uns da immer noch auf einem sehr, sehr ambitionierten und ordentlichen Niveau. Interessant, die Kryptos, die haben tatsächlich dagegen gehalten, also wenn man da Diversifikation betrieben hat in Form der Kryptowährung, gab es durch die Bank weg eigentlich Gewinne, der Bitcoin konnte über 4% zulegen, steht mittlerweile wieder um die 70.000 US-Dollar Marke. Interessant deswegen, weil wir eigentlich in der letzten Zeit eher gesehen haben bei Risk-Off, also heißt, wenn alles in den sicheren Hafen gebracht wird, dass die Kryptos auch deutlich mit abverkauft, überproportional mit abverkauft wurden. Und das war in der letzten Woche definitiv mal anders. Vielleicht sprechen wir doch bald über das digitale Gold.
Auch das ist sehr volatil.
Oh, ja, 100%.
Also in der Wahrnehmung. Ne? Ja. Wir hatten eine ganze Phase, glaube ich, wo wir uns gefragt haben, warum es nicht diese Stabilität bringt, warum es so abverkauft wird, jetzt in der Phase, wo man es erwartet, ist es eher stable, ne? Genau. Schon interessant zu beobachten.
Können wir sagen, es einmal Diversifikation.
Diversifikation.
Ja. Das soll es aber mit dem Rückblick gewesen sein. Wir halten Sie da auf dem Laufenden, hoffen natürlich auch aus persönlicher Sicht, dass es da nicht maximal weiter eskaliert. Wir bleiben am Ball. André, du kommst zum Mittelteil auf ein Unternehmen, was durchaus eine Korrelation zu den Energiepreisen hat. Ne?
Absolut. Ja, die deutsche Lufthansa. Flugverkehr ist beeinträchtigt.
Massivst beeinträchtigt auch. Also der Flugverkehr insgesamt und das Thema Energiekerosin, was auch durch die Straße von Hormuz gelangen muss oder sehr, sehr ambitioniert dann dadurch kommt im Normalfall. Da hast du vielleicht auch ein paar Sätze zu.
Ne? Ja, klar, ein potenzieller Verlierer dieses Konflikts, die Lufthansa. Und wen wundert es, dass die Aktie in den letzten anderthalb Wochen von 9,40 Euro jetzt auf 8 Euro gefallen ist, also schon deutlich federn lassen musste. Aber am Freitag wurden Zahlen vorgelegt und vielleicht sind diese Zahlen ja auch eine Chance zur Erholung. Lufthansa hat zum Geschäftsjahr 2025 berichtet und die Konzernprognose sah eigentlich einen klaren Umsatzanstieg sowie ein Ergebnis deutlich über den Vorjahreswerten. Beim Umsatz hat es nicht ganz so funktioniert. Der lag bei 39,597 Millionen Euro, damit leicht unter den Konsensschätzungen. Das Ergebnis allerdings leicht über den Konsensschätzungen mit 1,96 Milliarden Euro. Die Marge mit 4,9% ebenfalls leicht über den Konsensschätzungen und der Free Cashflow mit 1,188 Milliarden auch deutlich über den Konsensschätzungen. Ein Dividendenvorschlag von 33 Cent je Aktie lag auch oberhalb der Erwartung. Alles in allem ein Zahlenwerk, was vielleicht sogar leicht positiv überrascht hat. Allerdings natürlich auch da von der aktuellen Situation
alles überlagert,
überlagert wird. Unsere DZ-Bank hat den Fernwert der Aktie bei 7,50 Euro belassen. Also sie sind da eher skeptisch. Barclays hat den Wert sieht den fairen Wert bei 8 Euro, die LBBW bei 9,50 Euro, Bernstein bei 29. Wobei auch hier die große Unbekannte in diesen geopolitischen Auswirkungen jetzt liegt. Du hast es gerade schon angesprochen, die Störungen im Flugverkehr im Nahen Osten, die stark schwankenden Treibstoffpreise, vielleicht höhere Treibstoffpreise dauerhaft, wobei die Lufthansa nach eigenen Angaben gegen höhere Kerosinpreise abgesichert ist.
Und irgendwie ja 1 bis 2 Jahre safe ist, ne? Habe ich gehört, ne? Dass die großen Fluggesellschaften insgesamt für 1 bis 2 Jahre wieder abgesichert sind oder die Lager voll haben, das weiß ich nicht ganz genau. Ja.
Genau, kriegsbedingt muss die Lufthansa vorübergehend 10 Ziele aus dem Programm nehmen, profitiert aber bei Linien nach Asien von größeren Ausfällen bei Emirates, Etihad und Qatar Airways, die so die Golfregion als Drehkreuz haben. Da können sie dann wieder profitieren von der aktuellen Lage. Also ein gemischtes Bild, aber vielleicht auch mit Chancen, aus dieser Krise gestärkt hervorzugehen. Ne?
Unbedingt. Wenn ich jetzt hier gerade sehe, plus 3% heute, sieht man auch da, ne? Gestern ist das Sentiment ein bisschen geschwenkt ins Positive rein. Dann gewinnen natürlich die Verliereraktien dann auch sofort wieder. Das sind dann diese guten Tage nach den schlechten Tagen.
Ja,
ne?
Ja, so viel zu Lufthansa.
Ja, ich komme zu Broadcom. Ich glaube, Broadcom hatten wir hier das ein oder andere Mal schon mal im Podcast. Das ist ein US-Technologiekonzern, einer der wichtigsten Zulieferer der globalen Chipindustrie. Immerhin hat das Unternehmen eine Market Cap von 1,64 Billionen US-Dollar. Das ist das siebtgrößte Unternehmen der Welt und in etwa 40-50% so viel wert wie der gesamte DAX. Also mal ein richtiges Schlachtschiff, ne? Ein richtig großes Unternehmen. Broadcom entwickelt vor allem Halbleiter- und Infrastruktursoftware für Rechenzentren, Netzwerke, Smartphones und Telekommunikationsanbieter. Besonders wichtig ist inzwischen das Geschäft mit KI-Rechenzentren. Das Unternehmen liefert dafür spezielle Chips und vor allem Hochgeschwindigkeits-Netzwerktechnik, die tausende KI-Prozessoren miteinander verbindet. Zu den wichtigsten Kunden zählen dort Cloud-Anbieter wie Google, Meta, Amazon, Microsoft, also die ganz großen.
Die bekannten Größen, ne?
Genau. In der KI-Wertschöpfungskette sitzt Broadcom damit gewissermaßen eine Ebene unter Nvidia. Während Nvidia die GPUs für das KI-Training liefert, baut Broadcom häufig maßgeschneiderte Chips und die Netzwerkinfrastruktur, damit diese riesigen Rechenzentren überhaupt effizient arbeiten können. In der vergangenen Woche hat Broadcom starke Quartalszahlen vorgelegt. Der Umsatz lag bei rund 19 Milliarden Dollar und ist damit im Jahresvergleich um knapp 30% gestiegen. Also 19 Milliarden in einem Quartal ist auch nicht ganz verkehrt, ne? Der Nettogewinn beließ sich auf mehr als 7 Milliarden Dollar, bereinigt sogar deutlich über 10 Milliarden Dollar. Besonders dynamisch entwickelt sich dabei das KI-Geschäft logischerweise. Die Erlöse aus KI-Chips und Netzwerktechnik haben sich mehr als verdoppelt. Also wahnsinnig gute Zahlen auch in dem Bereich. Und man sagt, dieser übergeordnete Trend KI, der ist intakt. Man muss nur schauen, wer sind die Gewinner, wer sind die Verliererunternehmen. Aber auch da von der Bewertung her bei Broadcom wirklich im Rahmen. Und das Zahlenwerk bestätigt das Ganze. Auch der,
Du hast ja eingangs mal die Indizes beleuchtet. Ja. Da war Nasdaq ja auch relativ gering im Abverkauf.
Ein Grund ist Broadcom dann gewesen, ja.
Ja, und insgesamt das Technologiesegment, ne? Dass die schon wirklich ein gutes, komfortables Polster bieten können, gute Geschäftsmodelle, gute Ergebnisse, ja. Und im Moment auch, ja, in dieser Phase nicht abverkauft werden. Safe hat man ja immer gemeint, ne? Wenn Krise kommt, dann über die Großen, über die Tech-Konzerne, aber das Gegenteil ist gerade der Fall, ne?
Sondern haben sich in den letzten Monaten, gehört ja zu weit auch dazu, auch nicht unbedingt einfach getan in der Zeit.
Nein.
Ne? Also sind da ja auch im Vergleich eher mal abverkauft worden. Nicht dramatisch, aber eher abverkauft worden. Man, eher die Verliererbranche. Aber ja, aber jetzt in der Krise hält wirklich stark dagegen.
Ja.
Muss man so sagen.
Na gut, Dollar auch, ne? Kapitalflüsse, die vielleicht eher in den asiatischen Raum gegangen sind im letzten Jahr, kommen wieder zurück.
Genau. Absolut. Der Ausblick bleibt auch weiterhin optimistisch. Fürs laufende Quartal stellt Broadcom rund 22 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht. Treiber auch da wieder hohe Nachfrage nach oder der Cloud-Anbieter nach maßgeschneiderten KI-Beschleuniger und Netzwerklösungen. Also wie gerade schon erwähnt, Broadcom ist einer der größten Profiteure des globalen KI-Investment-Booms. Mhm. Die Aktie ist nach der Bekanntgabe der Zahlen um knapp 5% gestiegen. Year to date ist die Aktie leicht im Minus. 0, irgendwas habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben. Leicht im Minus. Auf Einjahressicht stattliche 89% im Plus. Auf 5 Jahre 781% im Plus und auf 10 Jahressicht 2988% im Plus. Also ich glaube, daran kann man unschwer erkennen, einer der Top-Picks der letzten Jahre. Wahnsinnig gut gelaufen. Und
ja, im Vergleich zu Nvidia fehlt da noch ein bisschen, ne?
Ja.
Ich habe noch die Zahlen vom letzten Mal im Kopf.
Ja, das war natürlich outstanding. Ja. Aber ich glaube, also ich wäre nicht unzufrieden gewesen, die letzten 10 Jahre eine Broadcom-Aktie
gehabt zu haben.
Ja. Das soll es aber gewesen sein zu Broadcom. Ich finde auch wichtig, auch in den Zeiten nochmal auf die Unternehmensergebnisse einzugehen, weil das ist ja eigentlich Börse. Und wir hoffen mal, dass diese politischen Börse irgendwann auch mal in den Hintergrund gerät und wir da wieder in vernünftige Fahrwasser kommen. André, vernünftige Fahrwasser, du kommst zum regionalen Teil.
Genau, aus der Region.
Oder Spoiler mal, Werbung in eigener Sache.
In die Region, genau, ja. Werbung in eigener Sache. Der Nachhaltigkeitspreis unserer Volksbank, der geht in die nächste Runde. Nachhaltigkeit ist seit 142 Jahren Teil der genossenschaftlichen Werte unserer Volksbank und der Preis wurde von den Mitarbeitenden der Volksbank Westmünsterland AG ins Leben gerufen, um nachhaltiges Engagement in der Region zu würdigen und auch andere zu inspirieren. In den letzten Jahren gingen rund 300 Bewerbungen ein und dieses Engagement soll auch diesmal ausgezeichnet werden. Bewerben können sich Unternehmen, Vereine, Kindergärten, Schulklassen oder Privatpersonen aus dem ganzen Münsterland, aus dem Westmünsterland. Und jedes nachhaltige Projekt zählt, unabhängig von Größe oder Status. Und im Fokus steht die Bedeutung für die Region, also der Impact, den man hier wirklich für die Leute vor Ort, für uns wirklich da auch mit erzielt und die Verantwortung für die nachhaltige Entwicklung. Die Volksbank Westmünsterland stellt bis zu 30.000 Euro bereit und eine Jury entscheidet über die Vergabe. Die einzelnen Projekte können mit bis zu 5.000 Euro prämiert werden.
Thema Jury. Im letzten Jahr war ich Teil der Jury, habe aber nachher nicht teilgenommen, weil genau zu dem Zeitpunkt unser Nachwuchs geboren wurde. In diesem Jahr werde ich sehr wahrscheinlich, wenn es terminlich passt, mit dabei sein.
Okay, ja. Super. Ja, weitere Infos werden wir in den Shownotes einstellen oder auf unserer Homepage.
Hast du es gerade schon gesagt, im letzten Jahr auch über 300 Bewerbungen,
ja.
Hast du gesagt, ja. Ne, die reinkamen. Also auch ja. Da haben wir gar nicht mit gerechnet, dass so viel Resonanz kommt. Also es kam wirklich richtig gut an. Wir hoffen natürlich in diesem Jahr, das nochmal zu übertrumpfen. Also bewerben Sie entsprechende Projekte sehr gerne, reichen Sie alles rein. Wir werten nachher gerne für Sie aus.
Okay.
Schön. Dann kommen Super. Wir nochmal.
Der Blick nach vorne.
Genau, kurz zum Ausblick. Ja, von der volkswirtschaftlichen Seite haben wir gerade schon gesagt, es überlagert leider der Iran-Konflikt, aber von der volkswirtschaftlichen Seite kommt jetzt am Mittwoch, also morgen, kommen die Verbraucherpreise aus den USA rein, die schon relevant sind. Und am Freitag Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt aus den USA, Verbrauchervertrauen Michigan, also eher US-amerikanische Daten, die reinflattern. Und von der Unternehmensseite geht es morgen, was haben wir denn, heute ist der 10., Hugo Boss, Volkswagen und Oracle. Oracle mit sicher auch interessant im Bereich KI, was dort für Zahlen veröffentlicht werden. Morgen eine Henkel, eine Porsche, Rheinmetall, Wacker Chemie und am Donnerstag eine Adobe, BMW, Hannover Rück, Zalando und Freitag schließt die Woche damit K&S. Also da doch auch nochmal einige größere Unternehmen, mhm, auch vor allem aus Deutschland, werden da wieder genug Futter für die nächste Woche haben.
Ja, bleibt spannend, ne?
Definitiv. Dann bleibt uns nichts anderes zu sagen als, gerne weiter ein Abo dalassen. Empfehlen Sie uns weiter, Podcast, also Feedback schreiben an podcast@vrprivatebanking.de. Bedanken uns fürs Zuhören und gute Woche.
Genau, alles Gute.
Bis zur nächsten
Woche.
Bis
dann. Ciao.
Ciao, ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.